Brüder und Schwestern im Herrn, dem Hochfest von Christi Himmelfahrt mag vielleicht so etwas Wehmütiges anhaften. Jetzt haben wir uns so gut an den Herrn hier bei uns und unter uns in dieser Welt gewöhnt und heute müssen wir ihn ziehen lassen in den Himmel zu seinem Vater. Naja, mag man sich vielleicht vertrösten, er kommt ja dann an Weihnachten wieder. Und den Eindruck, dass jetzt erstmal wieder alles vorbei ist, den vermittelte gerade auch in dem überlieferten Ritus dieser Akt in der Liturgie von Himmelfahrt, dass dann nach dem Himmelfahrtsevangelium der Messdiener kam, hat die Osterkerze ausgeblasen. Da hat jeder gesehen, alleweil ist's vorbei. Jetzt sind wir wieder allein, sind wir sozusagen unter uns. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist natürlich ein Eindruck, der ganz und gar falsch ist. Wir betreiben im Christentum keine Mythologie, wo sozusagen sich alles dann Jahr für Jahr im Kreis dreht, auch wenn wir die Heilsereignisse innerhalb eines Kirchenjahres immer wieder in einer besonderen Weise und auch festlich liturgisch vergegenwärtigen. Ja, das ist notwendig. Aber der Herr ist nur einmal in diese Welt gekommen, in den Schoß der Jungfrau Maria, hat nur einmal unsere wahre menschliche Natur aus ihr angenommen. In Parenthese, sein Fleisch ist ihr Fleisch. Ein Mann ist an seiner Menschwerdung nicht beteiligt. Er wird an Weihnachten nur einmal geboren für alle Mal. Er ist einmal am Karfreitag gestorben am Kreuz, ist nur einmal auferstanden, hat darin den Sieg über den Tod, über Sünde und den Teufel errungen, ein für alle Mal. Und er ist dann auch nur einmal in den Himmel aufgefahren, von dort her er dann am Ende der Zeiten auch nur einmal kommen wird. Es ist mir wichtig, dass das wirklich ins Bewusstsein eindringt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Insbesondere, dass wir heute nicht denken, jetzt sind wir wieder unter uns. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was in seiner Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit vor, ich sage es jetzt mal so pauschal, 2000 Jahren geschehen ist, in dem Mensch und zugleich Gottsein des Herrn in dieser Welt, das wirkt seit 2000 Jahren. Was heute ins Werk gesetzt wird bei der Himmelfahrt des Herrn, das wirkt bereits auch heute schon seit 2000 Jahren in der Geschichte und in der Welt. Wir müssen hier praktisch zwei Ebenen unterscheiden. Die Einmaligkeit der Ereignisse und deren Wirksamkeit bereits seit 2000 Jahren und die liturgische Feier und liturgische Erinnerung, natürlich auch verbunden mit den entsprechenden Gnaden, wohlgemerkt, die wir dann innerhalb eines Kirchenjahres auch feiern. Das ist wichtig für uns, nicht für den Herrn. Das, was heute geschehen ist, ist, dass der Herr mit seiner wahren Menschheit, die er aus Maria der Jungfrau angenommen hat, als wahrer Gott und wahrer Mensch in den Himmel zu seinem Vater aufgefahren ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt ganz ausdrücklich, dass er etwa nicht das, was er in dieser Welt erst angenommen hätte, unsere wahre menschliche Natur, mit der er sich dann geeint hat in seiner göttlichen Person, mit seiner göttlichen Natur, dann wieder nach getaner Arbeit abgestreift hätte. Sozusagen die menschliche Natur als ein Schafkittel. Das sagt Luther übrigens, um das auch mal wieder so in Parenthese in Erinnerung zu rufen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Unterschiede zwischen Protestantismus und Katholizismus sind und bleiben ganz, ganz groß und entscheidend. In Parenthese. Also, das ist ja von ganz entscheidender Bedeutung. Denn in dieser wahren menschlichen Natur, die unauflöslich mit seiner göttlichen Natur, in seiner göttlichen Person geeint ist für alle Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da wird ja deutlich, aha, er kehrt nicht so zurück, wie er gekommen ist, bei seiner Verkündigung oder von mir aus, wenn Sie so wollen, auch an Weihnachten, sondern er nimmt in seiner wahren menschlichen Natur zugleich das ganze Menschengeschlecht mit hinauf zum Vater. Es hat er ja schließlich erlöst, hat er erworben, hat er erkauft durch seinen Sühnetod, durch sein Sühneleiden und seine Auferstehung in Herrlichkeit. Und dieser menschliche Leib des Herrn, er ist verklärt. Er fährt verklärt zum Vater auf. Und nicht mehr in der Leidensfähigkeit, nicht mehr in der Sterblichkeit, sondern in einer Vollendung, die wir uns gar nicht vorstellen können, die aber sich auch an uns verwirklichen soll. Christi Himmelfahrt ist nicht ein schönes Bilderbuch, wo man sich dann ein bisschen an geistigen Vorstellungen, Bildern, die man sich so vorstellt, in seinem Geist ergötzen könnte. Aber sagen müsste, es wäre so schön, wenn ich da auch dran beteiligt wäre, wenn ich damit auch etwas zu tun hätte. Aber es ist dem lieben Gott seine Privatsache. Nein, es ist es eben nicht. Sondern das, was an ihm heute sich vollzieht und ereignet, das ist das, was sich an uns allen am jüngsten Tage auch vollziehen soll. Auch an unserem Leib. Auferstehung von den Toten ist keine Auferstehung der Seelen, sondern es ist die Auferstehung der Leiber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und die Vereinigung des individuellen, unverwechselbaren Leibes einer Person mit seiner individuellen, unverwechselbaren Seele. Wir bekommen keine anderen Leiber in der Auferstehung, auch keine anderen Seelen. Wir sind und bleiben in alle Ewigkeit wir selbst. Und da ist noch eine ganz, fast möchte man sagen, banale Bemerkung auch noch hinzuzufügen bei dieser Vorstellung, dass der Herr in den Himmel auffährt zu seinem Vater, die mir heute sehr wichtig erscheint in unserer Zeit. Es wird heute auch deutlich, der Herr kommt nicht an Weihnachten in die Welt, weil die Welt das Absolute wäre, weil die Welt so wunderbar und so schön wäre, sondern er kommt in die Welt, weil die Welt ein Sumpf ist, die erlösungsbedürftig ist. Und nachdem er diese Erlösung gewirkt hat, geht er dahin, woher er gekommen ist, wo seine angestammte Heimat ist und worauf auch wir hingeschaffen sind. Unsere Heimat, sagt Paulus, ist der Himmel, nicht die Welt. Ich sage es für allen, die also meinen, sie müssen sich in dieser Welt einwurzeln und müssen die Welt festhalten und müssen die Welt gewinnen. Der Herr will die Welt nicht gewinnen. Er hat gesagt, ich habe die Welt besiegt und nicht gewonnen. Wenn gewonnen, dann in einer ganz anderen Weise als im Sinne da, dass man sich damit groß tun kann. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Dieser Sieg über die Welt wird eben auch heute darin deutlich, dass der Herr nicht nur in den Himmel auffährt, wie wir das so sagen, wie es auch gesagt wird, sondern das ist ja eigentlich noch mehr. Und das wird im Epheserbrief da, wir haben es gerade in der zweiten Lesung gehört, deutlich gesagt. Der Herr fährt auf, zwar in den Himmel, aber eigentlich noch über alle Himmel, über alle Mächte und Gewalten. Was heißt denn das? Das heißt, er ist der Herr. Er ist der Kyrios ton Kyrion. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der König aller Könige. Er ist der Sieger aller Sieger. Und es gibt nichts, was auch nur sozusagen mit ihm auf einer Ebene stehen könnte. Es sei denn der Vater eben, zu dessen Rechte er sitzt und wie ich vielleicht einmal, es ist nicht kirchliche Lehre, was ich jetzt sage, sondern eine, es sei mir mal ausnahmsweise gestattene persönliche Überzeugung, zu seiner Linken dann seine Mutter, die auch schon verherrlicht ist, Maria Himmelfahrt. Sie ist so verherrlicht bei ihrer Himmelfahrt, 15. August, wie ihr Sohn heute verherrlicht wird. An ihr hat sich bereits an alles schon ereignet, was sich an ihrem Sohn heute ereignet, was wir heute feiern, und sich an uns allen am jüngsten Tag ereignen soll. Die Mutter Gottes steht auch dafür, für diese Bestimmung. Der Herr, der über alle Himmel, über alle Mächte und Gewalten aufgestiegen ist zur Rechten des Vaters heute, liebe Brüder und Schwestern, er waltet über das gesamte Universum, über alles das, was durch ihn erschaffen ist und von dem er einmal alles in allem sein wird. Er hat, wie wir es auf den Darstellungen sehen, er ist der Pantokrator, der in seiner Rechten die Schriftrolle mit den sieben Siegeln hat, die nur er öffnen kann, weil nur er würdig ist, wie die Offenbarung das sagt. Und das heißt, er ist der Herr der Weltgeschichte. Er ist die Antwort auf alle Fragen, er ist die Lösung aller Probleme. Wie tröstlich ist das, gerade heute zur Kenntnis zu nehmen, wo wir sagen müssen, wir versinken ja nicht nur in der Welt, sondern auch in der Kirche in einem Sumpf. Was soll denn daraus werden? Was haben wir denn noch für eine Zukunft? Was haben wir denn noch zu erwarten? Und diese Frage wird ja auch gestellt und menschlich gesprochen liegt die auch in der Tat sehr nahe, jedenfalls für Leute, die noch die Augen offen halten, sie sich nicht zuschmieren lassen durch die Medien. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, er, der Herr, er waltet. Er hat alle Fäden in der Hand, auch heute. Das ist eine der ganz wunderbaren Botschaften dieses heutigen Festtages. Und am Ende, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am Ende der Zeiten, am jüngsten Tage, da ist ja nicht die Frage, wo ist die Kirche, gibt es die überhaupt noch? Es gibt dann überhaupt nur noch Kirche und alles andere nicht mehr. Denn was existiert in dem ist er ganz. Das ist nicht nur bei ihm, sondern das ist auch von ihm umgekehrt durchdrungen. Wenn etwas die Zeiten überlebt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann nicht eine Welt, die Gott ablehnt, das ist Babylon, um es einmal im Bild der Apokalypse zu sagen, sondern das ist seine Kirche. Da dürfen Sie ganz ruhig und getrost und absolut sicher sein. Das ist so eine wunderbare Botschaft, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Natürlich ist damit nicht gesagt, wie hoch der Preis noch sein wird für diese Zustände, die die Menschen zu verantworten haben, sei es Welt, sei es Kirche. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das hängt alles jetzt noch so ein bisschen zusammenhanglos im Raum dieses Ereignis der Himmelfahrt. Wie müssen wir denn das in den Gesamtkontext der sogenannten Heilsökonomie, der Heilsgeschichte einordnen, diesen heutigen Festtag? Und das ist ja ungeheuer interessant, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Heute schließt sich der Lebensstrom, der von Ewigkeit zu Ewigkeit her in Gott strömt. Und die drei Personen in der Liebe eint, er fließt heute zurück. Dieser Lebensstrom, an dem ursprünglich auch die Menschen angeschlossen waren, Adam und Eva. Dieser Lebensstrom ist unterbrochen worden im Paradies, Sünde. Im Evangelium haben wir es von gerade gehört, der Herr sagt, verkünde das Evangelium, damit die Menschen von ihren Sünden erlöst werden. Das ist das Letzte, was er vor seiner Himmelfahrt sagt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Freiheit von der Sünde, das ist das Entscheidende überhaupt. Das ist der entscheidende Punkt. Wir stellen oft die falschen Fragen. Wir müssen uns nach unserer Sünde fragen und danach fragen, wie wir die schnellstmöglich loswerden und nicht wieder reinfallen. Aber das ist eine Frage, die sich ja auch die allermeisten Katholiken schon lange nicht mehr stellen. Das ist die Tragödie. Aber heute haben wir es wieder deutlich gehört. Jetzt hat sich eben der Mensch, der gescheite Mensch, damals wie heute, sich für gescheit haltend, abgenabelt aus diesem Lebensstrom Gottes, in den er hineingenommen war. Aber wie reagiert Gott darauf? Er sucht sofort diesen Menschen. Adam, wo bist du? Der Adam hat Durst, er muss raus, im bildlichen Sinne gesprochen, aus dem Paradies, in die Gottesferne. Weg vom Lebensbaum, weg vom lebendigen Wasser. Und was passiert dann in der weiteren Geschichte? Die Nachkommen Adams, die müssen sich Zisternen graben, die das Wasser nicht halten können. Aber der Lebensstrom geht ihnen in verborgener Weise nach, wird dann wieder etwas deutlicher, wenn auch verborgen, und bleibt unerkannt in dem Wasser aus dem Felsen, das Gott spendet in der Wüste für die Israeliten. Die haben Durst, sie sind getrennt vom Lebenswasser. Und dann kommt dieser Lebensstrom sichtbar in dieser Welt, in der Person des Gottmenschen Jesus Christus. Und dieser Lebensstrom begegnet einer Frau, die Durst hat, am Jakobsbrunnen. Johannes 4. Kapitel, die Samariterin am Jakobsbrunnen. Und der Herr muss zu ihr sagen, wenn du wüsstest, wer dich da um einen Trunk Wasser bittet, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben, das deinen Durst für alle Ewigkeit stillt. Ach Herr, gib mir immer dieses Wasser. Sie begreift es nicht, was der Herr meint. Da ist immer noch die Sünde dazwischen. Da ist immer noch die Sterblichkeit dazwischen. Da steht immer noch der Tod, der noch zu besiegen ist, und die Sünde, die zu besiegen ist. Die stehen zwischen ihm und ihr und den anderen Menschen auch und blockieren das Verständnis. Und jetzt kommt, dass dieser Lebensbrunnen hervorsprudelt aus dem leeren Grab. Und dieses Grab bleibt leer. Und der Stein bleibt weggewälzt, liebe Brüder und Schwestern. Und diesen Lebensbrunnen kann kein Betonmischer mehr zuschütten, sondern der sprudelt bis in alle Ewigkeit. Und er kehrt jetzt zurück und er bringt den Menschen mit. In Leiden, Tod und Auferstehung ist Gott auf der Suche nach dem Menschen seit dem Paradies endlich fündig geworden. Das ist die Beute, die er dem Teufel entrissen hat, aufgrund des Verschuldens des Menschen. Und er nimmt diesen Menschen mit hinauf zum Vater. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist das für eine Situation? Woran müsste uns das sofort erinnern? Aber da sind wir ja mit Sicherheit auch blockiert, weil wir ja völlig festgelegt sind in dem Verständnis dieses Evangeliums und dieses Gleichnisses, auf das ich jetzt abziele. Nämlich welches Gleichnis? Das vom verlorenen Sohn. Das vom verlorenen Sohn. Christi Himmelfahrt heißt, dass der verlorene Sohn die gesamte Menschheit dem Vater ins Vaterhaus zugeführt wird. In der wahren menschlichen Natur des Herrn. Der Sohn kommt jetzt nicht einfach von selbst, sondern er wird mitgenommen von dem Sohn des Vaters schlechthin, der einer von uns geworden ist an Weihnachten, Jesus Christus. Und wie es dem Vater heute geht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, an Christi Himmelfahrt, das können wir aus diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, das darf man ja heute nicht mehr sagen, ne, sondern vom barmherzigen Vater, Lukas 15, da können wir uns das ablegen. Der Vater kann sich vor Freude gar nicht mehr einkriegen, dass der Sohn gefunden und nach Hause gefunden hat, durch den Sohn, seinen Sohn Jesus Christus. Und es ist ein Riesenfeier, ein Riesenmahl, das gehalten wird. Allerdings dürfen wir auch nicht übersehen, dass das heißt, die gesamte Menschheit mitnehmen, das ist natürlich in einer gewissen Weise pauschal. Das respektiert trotzdem den freien Willen des Einzelnen. Auch im Gleichnis bleibt der ältere Sohn draußen, ne? Weil er nicht kommen will. Darüber wird ja nie ein Wort verloren. Die Hauptsache der Liebe Gott ist barmherzig, erster Teil von dem Gleichnis. Das andere wird entsorgt oder verschwiegen, wenn Sie es ein bisschen vornehmer sagen wollen, in diesem Gleichnis. Und jetzt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo sich dieser Lebensstrom wieder geschlossen hat, durch die Rückkehr des Herrn zum Vater, jetzt wird das alles zu einer einzigen Wirksamkeit in der Welt und für die Welt und für die Menschheit. Jetzt muss sozusagen der Heilige Geist kommen und etwas Neues beginnen, nachdem eben die Suche nach dem Sohn abgeschlossen ist. Insofern ist in der Tat Christi Himmelfahrt ein Abschluss innerhalb der Heilsgeschichte, eine Zäsur innerhalb der Heilsgeschichte. Und dieser Heilige Geist, er wird wirken sozusagen wie ein Schaufelrad der jetzt das Lebenswasser eben immer wieder den Menschen schöpft und ihnen anbieten will. Schöpfen aus und nehmen und trinken, das müssen sie dann schon selbst. Ne? Also es heißt, ich kann nicht sagen, wir sind allerlesen, wie diese flapsischen Sprüche da heißen. Sie alle kennen sie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist hochgefährlich, denn so ist es nicht. Wir sind allerlesen mit anderen Worten, wir können die Hände in den Schoß legen. Nein. Ich erinnere noch einmal an den älteren Sohn, der sagt, komm nicht. Sondern wir müssen schon uns daran jetzt auch selbst beteiligen. Das ist die neue Wirklichkeit, die jetzt wirkt. Und die müssen wir zur Kenntnis nehmen und der müssen wir uns ein- und unterordnen. Der liebe Gott gestaltet die Geschichte, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nicht wir. Und wir müssen uns dem lieben Gott beugen und seinen Plänen unter- und einordnen. Und nicht den lieben Gott beiseite stecken, sondern wir wissen schon alles. Auch ein Irrtum, der in der modernen Kirche weit verbreitet ist, aber ins Verderben führt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Christi Himmelfahrt hat sozusagen etwas wie eine Scharnierfunktion innerhalb der gesamten Heilsgeschichte. Abschluss der Suche und jetzt fruchtbar werden lassen durch den Heiligen Geist mit Pfingsten, dass möglichst viele, am besten alle, ins Vaterhaus zurückfinden. Die Botschaft von Christi Himmelfahrt, das Ereignis, die Wahrheit und Wirklichkeit des heutigen Festtages, liebe Brüder und Schwestern, ist gewaltig, aber auch ungeheuer frohmachend, erfreulich und damit eigentlich auch motivierend. Wenn das die Perspektive meines Lebens ist, wie sie mir heute wieder so vor Augen gestellt wird, liebe Brüder und Schwestern, da kann mir doch die Welt 100.000 Mal gestohlen bleiben. Amen.